Ja, nachdem alles jetzt gesagt wurde, bleibt mir nur noch eine Sache, sich zu wiederholen. Fragen über Fragen haben wir im Gedicht gehört von Ilona und Raphael. Stellt uns das Leben. Und eine Frage stelle ich heute auch noch. Gehört der Tod zum Leben? Was sagen die Menschen, wenn man sie danach fragt? Was antworten sie? Was sagt ihr dazu? Was sagst du dazu, der du vielleicht hier zum ersten Mal dabei bist? Gehört der Tod zum Leben, ja oder nein? Seit dem 6.4. diesen Jahres läuft ein Dokumentarfilm in den Kinos. Der heißt Ü100. Und ich habe mir nicht den Film angeschaut, aber die Kritik dazu angelesen. Und die Überschrift, die lautete da, Alltag im astronomischen Alter. Ja, was denken Menschen, die über 100 werden, was denken sie über den Tod? Und für die meisten Menschen gehört der Tod zum Leben. Und ich denke, mit solchen Menschen sind wir alle schon mal in Kontakt gekommen, wo die Menschen einfach sagen, ja, der liebe Mensch ist gestorben. Und das Leben geht halt weiter. Der Tod gehört dazu. Und die Menschen bekennen den Tod, indem der Mensch sich mit dem Tod beschäftigt. Der Traum der ewigen Jugend. Wer hat ihn nicht von uns? Man möchte nicht altern. Und so bekämpft der Mensch den Tod. Und wie lange bekämpft er ihn, den Tod? Ja, bis zum Todestag. Und dann verliert der Mensch den Kampf gegen den Tod. Aber auch wenn der Tod wie nach einer langen Leidenszeit wie eine Erlösung erscheint, so lehrt die Bibel was anderes. Der Tod gehört eigentlich nicht zum Leben. Denn diese merkwürdige Denkweise, die die Menschen haben oder wir Menschen haben, beziehen wir nicht auf andere Lebensbereiche an. Zum Beispiel, wenn wir schwimmen gehen in ein Freizeitbad, gehört das Ertrinken mit dazu? Nein, natürlich nicht. Man möchte sich erholen im Freizeitbad und nicht ertrinken. Denn wenn es aber passiert, dann ist es eine Tragödie. Oder wenn man sich ein Auto zulegt, um unterwegs zu sein, rechnet man dann mit einem Totalschaden? Natürlich nicht. Wenn es aber passiert, dann ist es ein Unfall. Und niemand von uns steigt in ein Flugzeug und glaubt gleichzeitig, dass man damit abstürzt. Aber wenn es passiert, dann ist es eine Katastrophe. Und so gehören diese Dinge nicht zum Leben. Ertrinken oder ein Autounfall oder ein Flugzeugabsturz. Aber es kann vorkommen. Was ist der Sinn unseres Daseins auf dieser Erde? Sind wir geboren, um zu sterben? Um diese Frage zu lösen, müssen wir in die Bibel schauen, und zwar ganz an den Anfang. Im ersten Kapitel der Bibel, im Vers 28, da spricht Gott, der Herr, zu den Menschen und sagt, er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Ja, wir haben gelesen, wir sollen die Erde bevölkern. Wir sollen sie in Besitz nehmen. Das heißt, wir sollen leben. Wir sind hier nicht, um zu sterben. Wir sollten leben. Hier steht nichts vom Tod. Wir haben hier nichts vom Tod gelesen. Der Tod gehörte ursprünglich nicht zum Leben. Und im zweiten Kapitel lesen wir im gleichen Zusammenhang, wo das Sterben zum ersten Mal vorkommt. Und Gott spricht da in 1. Mose 2, 16 bis 17, dann schärfte Gott dem Menschen ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt, Sobald du davon isst, musst du sterben. Ja, der Mensch, der wurde von Gott gewarnt. Und trotzdem hat sich der Mensch ja dafür entschieden. Und die Konsequenzen davon sind bekannt. Der Mensch ist nicht körperlich gestorben, nein, aber geistig. Die Beziehung zu seinem Schöpfer wurde unterbrochen. Und Kapitel 3 spiegelt die heutige Situation sehr deutlich wider. Da spricht Gott zu Adam in Vers 17 bis 19: Statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Ja, ursprünglich gehörte der Tod nicht zum Leben. Und das ist seit Adam und Eva diese Katastrophe geschehen, ja, in die sie sich von der Schlange, vom Satan hineinführen ließen. Und Gott hatte die Menschen als freie Geschöpfe geschaffen. Und deswegen hatten die Menschen die Wahl. Sie konnten wählen. Und leider haben sie sich gegen Gott entschieden. Und damit natürlich für den Satan, für den Tod. Aber Gott, unser Vater, der hat uns nicht aufgehört zu lieben, sondern er hat weitergemacht. Und er hat einen Ausweg geschaffen aus dieser Situation. Die Situation ist zwar schlimm gewesen, aber nicht auswegslos. Und davon lesen wir im ab Vers 14 bis 15, da richtet er als erstes die Schlange und da steht: Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, und wir sind heute hier, um uns zu erinnern, ja, wie Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat. Und diese Beschreibung des Evangeliums, die wir hier im Vers 15 gelesen haben, ist durch Jesus erfüllt worden. Gott, der Herr, zeigt es uns in seinem Wort, zum Beispiel durch Paulus, was damals geschehen ist und was es für uns heute bedeutet. Was es für uns bedeutet, dass der Kopf der Schlange zertreten ist und der Stachel weggenommen wurde. Genauso wie heute auch viele Menschen sich mit dem Tod abgefunden haben und glauben, dass der dazugehört zum Leben und es nicht wahrhaben wollen, ja, dass es das Evangelium gibt, was anders gesagt übersetzt die gute Nachricht bedeutet. Genauso gab es auch damals schon Menschen, die nicht glauben wollten, dass Jesus der Erlöser ist. Und Paulus schreibt in Apostelgeschichte 26, 22b bis 23, als er sich vor dem römischen König Agrippa verteidigen musste, seinen Glauben verteidigen musste, da schreibt er: Was ich bezeuge, ist nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat, dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse und dass er als erster von den Toten auferstehen werde und dann allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen, sowohl dem jüdischen Volk als auch den anderen Völkern. Ja, Paulus erklärt hier, dass die gute Nachricht aus 1. Mose 3 genau auf Jesus zutrifft. Und dass er es war, der diese Schuld, den Tod, mit seinem Tod und seiner Auferstehung aus der Welt schafft. Und um auf unsere Frage anfangs zurückzukommen, ob der Tod zum Leben dazugehört, nochmal die Antwort: Nein, der Tod gehört nicht mehr zum Leben. Seit Jesus Christus, seit seiner Auferstehung ist das nicht mehr so. Und Jesus selbst gibt uns in seinem Wort die Garantie. 1. Korinther 15, 20: Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Ja, die Auferstehung von Jesus gibt eine lebenslange Garantie, dass der Tod überwunden ist. Der Tod, der durch die Sünde unser Leben zerstört hat, wurde besiegt. Und am Kreuz hat Jesus diesen Kampf gewonnen und mit Auferstehung wurde es besiegelt. Und seit der Auferstehung ist Jesus im Besitz der Schlüssel über den Tod und über das Totenreich. Jesus selbst sagt es in der Offenbarung 1,18: Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Wisst ihr, aus welchem Grund Jesus noch gestorben ist? Das haben wir hier gelesen. Warum er tot war, warum er tot werden musste, damit er in das Totenreich hinabsteigen konnte. Anders ging es nämlich nicht. Und die Schlüssel dem Tod abgenommen hat. Und damit hat er das Paradies aufgeschlossen. Und Paulus erinnert uns in 1. Korinther 15, 21 bis 22 nochmal, wie der Tod in die Welt kam und wie man ihm ausweichen kann, wie man ihm entkommen kann. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Und genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Wenn wir zu Christus gehören, werden wir leben. Und Paulus ist von dieser Tatsache so begeistert und er widmet der Auferstehung Christi das ganze 15. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Und seine Begeisterung findet seinen Höhepunkt mit dem Siegesruf im Vers 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Und das Wort Stachel kann man hier mit dem Wort Sünde übersetzen. Und das Wort Tod mit Satan, denn er ist der Tod in Person. Und Jesus starb als Schuldloser für uns Schuldige, indem er die Schuld auf sich genommen hat, damit uns diese Schuld nicht mehr trifft. Und damit hat er sie ein für alle Mal aus der Welt geschaffen. Und daraus folgt, dass Satan, der Tod, keinen Sieg mehr hat, denn Jesus hat gesiegt und hat den Tod damit entwaffnet, indem er ihm diese Waffe, diesen Stachel, die Sünde weggenommen hat. Und damit hat der Tod gegen uns nichts mehr in der Hand. Und die Auferstehung von Jesus gibt uns noch eine weitere Garantie. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Und dieser neue Körper, den wir bekommen werden, er wird nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen sein, nicht mehr der Verwesung unterworfen sein. Es wird keine Krankheiten mehr geben, keinen Schmerz. Und dieser Körper, der wird nicht mehr altern. Und in der neuen Welt, ja, da wird sich dieser Menschheitstraum von der ewigen Jugend erfüllen, tatsächlich. Und Paulus beschreibt diesen Vorgang auch im 15. Kapitel in 14 Versen. Aber ich zitiere nur einen Teil davon, Verse 44 bis 45. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Und dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Ja, der Körper, den wir jetzt besitzen, den du besitzt und ich besitze, er muss zu Staub werden. Genauso wie Gott es Adam nach dem Sündenfall gesagt hatte in 1. Mose 3,19. Und den Körper, den wir bei der Auferstehung bekommen werden, wird die gleichen Eigenschaften haben, den Jesus nach der Auferstehung bekommen hatte. Wer mit großen Gebrechen und Behinderungen hier auf dieser Erde leben muss, der kann sich freuen. Denn der neue Körper wird frei von Schmerzen und Gebrechen sein. Und das Beste ist die Tatsache, dass wir nicht darauf warten müssen, bis unser gebrechlicher Körper zu Staub geworden ist, damit wir einen neuen Körper erhalten können. Nein, darauf müssen wir nicht warten. Unser Leben bekommt durch die Auferstehung Jesu heute schon ja diese zusätzliche Dimension. Die Erneuerung unseres Lebens beginnt also nicht erst in der Ewigkeit, sondern sie beginnt hier, hier und heute. Mit Jesus bekommt unser Leben eine zusätzliche Beziehungsebene. Es ist wieder Paulus, der schreibt in 2. Korinther 5,17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was wird denn neu in einem Menschen, der immer noch in dem alten Körper steckt? Ja, weil der Körper, den wir jetzt noch besitzen, er muss ja zu Staub werden. Und das ist Jesus selbst, der uns diese Frage beantwortet. In Johannes 14, 17 bis 18 spricht Jesus, er, also mein Vater, wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ja, noch vor der Kreuzigung und noch vor Jesus seinem Sterben verspricht Jesus seinen Jüngern, dass er sie nicht alleine lässt. Auch wenn er nicht mehr sichtbar anwesend sein wird, wird er trotzdem seinen Geist bekommen. Jeder, der an ihn glaubt, kann heute seinen Geist erhalten. Und dadurch werden wir zu neuen Menschen im Geist. Und damit können wir wieder in Verbindung treten mit unserem himmlischen Vater, auch wenn wir noch den vergänglichen Körper haben. Und das ist genau das, was damals im Paradies geschehen ist. Und das ist das, was Adam im Paradies verloren gegangen ist. Adam und Eva waren nicht tot umgefallen. Aber als sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten, war die Beziehung zwischen Gott und den Menschen gestorben. Und seit Jesus seinem Tod und der Auferstehung haben wir wieder diese Möglichkeit, mit dem himmlischen Vater im Gebet in Verbindung zu treten. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt, zu einem neuen Leben im Geist. Kennst du die Geschichte von Lazarus, der schon 4 Tage tot war und im Grab lag und dann lebendig gemacht wurde durch Jesus? Und anhand dieser Begebenheit, die kurz vor Jesus seiner Kreuzigung stattfand, können wir lernen, welche Macht Jesus über Leben und Tod hat. Man kann auch sogar das Grab von Lazarus kann man auch besichtigen in Israel. Es ist, genau, da ist es auf dem Bild. Und als Jesus befiehlt, den Stein zur Seite zu rollen, will Martha ihn dabei aufhalten und behindern. Und Jesus wiederholt sich und sagt in Johannes 11,40, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ja, sie sollte jetzt Jesus vertrauen. Nur so wird sie die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn sie Jesus glaubt. Und nur wer Gott vertraut, wird seine Herrlichkeit sehen. Und was jetzt gleich geschieht, sprengt jede Vorstellungskraft von Martha. Und auf Jesus sein Rufen verlässt Lazarus das Grab. Und nach der Anwesenheit, niemand der Anwesenden hätte sich so etwas vorstellen können. Doch Jesus will zeigen, dass er der Messias ist, dass er der Erlöser ist. Es sollten alle mit ihren eigenen Augen sehen, dass er das Leben in Person ist. Er kann Tote lebendig machen. Und im Vers 25 sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wisst ihr, was mich diese Begebenheit lehrt? In Jesus seiner Gegenwart ist der Tod bedeutungslos, weil er das Leben in Person ist. Glaubst auch du das? Und weil ich dem Evangelium, oder anders übersetzt, der Siegerbotschaft geglaubt habe, weiß ich, der Tod, den ich sterben sollte, ist Jesus für mich gestorben. Und deswegen ist dieser körperliche Tod, der noch aussteht, eigentlich ohne Bedeutung. Und das ist die gute Nachricht. Und deswegen gehöre ich so gern zu Jesus. Paulus schreibt wieder in Epheser 1, 18 bis 20: Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Gehört der Tod zum Leben? Du kannst es heute entscheiden, ob der Tod für dich zum Leben gehört oder nicht. Triff die richtige Entscheidung. Amen.